Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Wie funktioniert beziehungsorientiert? Was bedeutet das? Wie gehe ich in einzelnen Situationen dann wirklich auf mein Kind ein? Was kann es auch vertragen? Ich nenne es immer zugewandtes Zumuten.
Inke Hummel zählt zu den beliebtesten Gästen hier im Elterngedöns-Podcast. Und das nicht, weil sie 4 Erziehungsratgeber und 4 Kinderbücher geschrieben hat. Und nebenbei, in 2 Jahren, wer macht denn sowas? Also bitteschön. Nein, ich glaube einfach, weil sie ein sehr großes Herz hat und sehr undogmatisch und lösungsorientiert unterwegs ist. Aber erst einmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist dieser Zugang zu mir die Voraussetzung dafür, dass echte Veränderungen in Familie passieren kann. Denn wenn sich meine Haltung, meine innere Haltung verändert, dann gibt das Halt mir und meinem Kind. Und dann kann sich auch das Verhalten meines Kindes ändern. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen hier in der Praxis in Köln oder online und in Seminaren und Kursen, wie zum Beispiel dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der nächste beginnt jetzt diese Woche mit den Pre-Works und nächste Woche am 16.03. ist das erste Live-Webinar. Und ich freue mich wirklich, weil es so eine intensive Reise ist. Intensiv und befreiend. Und gerade jetzt habe ich wieder Menschen getroffen in einem anderen Programm, die mir sagen, wow, dieses Spiegeln der Wut, das kann ich jetzt. Ich habe es bei dir gelernt und ich kann es. Und das macht mir so viel Spaß, weil ich dann sehe, dass das nicht nur eine Veränderung für das Kind bewirkt, ob es jetzt mit großen Wutanfällen in der Autonomiephase oder in der Pubertät oder einfach, weil es gefühlsstarkes zu tun hat. Nein, diese Veränderung betrifft auch die Eltern, die Mutter und den Vater, dich. Denn in dem Moment, wo du etwas veränderst, kommst du wieder selbst in die Handlungsfähigkeit und das zahlt auf deinen Selbstwert ein. Und das verändert wirklich auch dieses Gefühl, wie du in der Familie bist. Raus aus diesem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit in eine Rolle, wo du wieder die Dinge in der Hand hast und ein Stück gestalten kannst. Wenn du auch da etwas verändern willst im Zusammenspiel mit der Wut oder den großen Gefühlen deines Kindes, dann lade ich dich herzlich ein, in Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern zu kommen. Alle Infos findest du auf meiner Seite christopher-end.de. Es gibt übrigens jetzt am Donnerstag um 16 Uhr noch eine Meisterklasse, das ist ein Online-Webinar und da kannst du meine Arbeit kennenlernen, da erzähle ich dir nochmal komprimiert, um was es geht. Es gibt eine Q&A im Anschluss und wenn du möchtest und danach in den Kurs kommst, kriegst du die Teilnehmergebühr für die Meisterklasse quasi als Anzahlung angerechnet. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Inke Hummel. Inke ist Pädagogin, Familienbegleiterin und Erziehungsberaterin, unterstützt Eltern auf ihrem Weg, gelassener und beziehungsstärker zu werden. Bevor wir jetzt in das Interview mit Inke einsteigen, noch ein paar Sätze zu dem Sponsor dieser Folge. Dilly Socks sind stylisch bunte Socken, klimaneutral und nachhaltig. Eigentlich laufe ich seit 20 Jahren nur mit schwarzen Socken rum. Ganz einfach, da finde ich im Schrank immer ein passendes Paar. Ganz anders meine Frau und meine Tochter. Die stehen auf bunt. Nein, bunt reicht nicht. Es müssen auffällige Muster sein, markante Farben und lustige Designs. Und genau das bietet dir Dilly Socks. Stylische Farben und Muster und das Ganze nachhaltig. Also klimaneutral, Bio-Baumwolle und hergestellt in Portugal. Wer sich ein bisschen mit Textilproduktion auskennt, weiß, wie wichtig das ist, die Herstellung hier vor Ort. Wenn du jetzt mal Dilly Socks ausprobieren willst, dann gibt es für dich einen 15%igen Rabatt. Mit dem Code Elterngedöns bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung der bunten Socken. Alle Infos dazu und den Link findest du auch in den Shownotes. Übrigens gibt es alle Kindersockendesigns auch für Erwachsene. Das heißt, wenn du mich demnächst mit bunten statt schwarzen Socken rumlaufen siehst, dann weißt du Bescheid. Dann bin ich im Partnerlook mit einem meiner Kinder unterwegs. Und jetzt Vorhang auf für Inke. Liebe Inke, schön, dass du wieder da bist hier. Du bist was zum Dauergast.
Ja, schön, oder? Ja, ich freue mich auch.
Du gehörst auch zu den beliebtesten Interviewgästen. Das ist immer deutlich sichtbar, wenn du da bist, ja.
Schön. Irgendwann wieder live.
Oh ja, total, ja. Das vermisse ich echt. Also ich habe letztens auch nochmal gedacht, es gab ja ein paar Menschen, die ja auch hier waren live in der Praxis, das habe ich auch immer geliebt. Mhm.
Genau, da habe ich gestern noch dran gedacht, wie ich beim Pubertätsbuch da saß und es waren irgendwie 35 Grad an dem Tag.
Es war super warm, ja. Ich habe mich noch gedacht, wieso hat die 3 T-Shirts an oder so?
Ja, stimmt. Aber sie waren schulterfrei.
Ja, ja. Genau. Ja, genau. Und schon wieder ein neues Buch ist da. So, jetzt kriege ich es richtig hin. Nicht zu streng, nicht zu eng. Ich verwechsel immer streng und eng, aber es heißt streng und eng, ne? Mhm. Wie so ein neues Buch oder was macht das besonders, das Buch? Ne? Es gibt ja viele Erziehungsbücher mittlerweile. Mhm. Und was ist der Benefit davon? Wieso sollte ich dieses Buch oder wann sollte ich dieses Buch zur Hand nehmen? Mhm. Nicht zu streng, nicht zu eng.
Genau, das ist ein Thema, das ganz stark aus meinen Beratungen kommt, weil ich das sehr häufig bei meinen Beratungseltern spüre, dass sie im Grunde ganz sicher sind, sie wollen nicht autoritär erziehen, so wie früher, ohne schwarze Pädagogik, also auf gar keinen Fall zu streng sein. Und dass sie auf diesem Weg aber dann ganz oft in eine andere Richtung fallen, im Grunde in das, was ich hier zu eng nenne, in ein ungutes, überbehütendes Verhalten, was die Entwicklung der Kinder hier und da hemmt, weil den Kindern nichts zugemutet wird und weil die Eltern im Grunde Angst haben vor manchen Gefühlen oder auch vor Konflikten und deshalb so ganz viel in Watte packen. Das ist so das eine. Und manchmal ist es auch so, dass die Eltern dann natürlich merken, das tut uns allen nicht gut. Ich gehe ständig über meine Grenzen und versuche, dieses Kind irgendwie einzufangen. Und das, dem Kind scheint auch irgendwie Orientierung zu fehlen. Und deshalb crasht es doch dauernd. Und dann ist die Gegenreaktion manchmal unbewusst, doch plötzlich laut und streng. Oder auch sehr bewusst, dass dann einer von den Elternteilen sagt, ja, dieser ganze Schmusekurs, ne, das ist es nicht. Jetzt müssen wir strafen her.
Ja,
und zwischen diesen Polen spüre ich, dass die Eltern da sehr sind. Und das versuche ich mit meinem Buch einzufangen und versuche es sehr abholend, wie ich so bin, und ohne den Eltern zu sagen, ja, Helikopter oder irgendwas. Also ich finde diese Begriffe so schrecklich. Sondern wirklich, wir gucken hin, wo du stehst. Und es hat seine Gründe, dass du da stehst. Aber du merkst, es ist nicht gut. Und wir gucken zusammen, wie wir es verändern können.
Du schreibst ja von 4 Wegen oder 4 Erziehungsstilen, besser gesagt.
Genau.
Kannst du dir mal skizzieren, welche 4 das sind?
Ja, also ich habe mir, es gibt ja verschiedene Theorien dazu, ne, wie man die auffächern kann und wie man die beschreibt. Und ich habe mir 4 rausgesucht, die ich sehr häufig wahrnehme. Und habe die genannt, einmal herrisch, also das wäre so das Autoritäre, einmal abwesend, gar nicht wirklich sich einlassen auf die Aufgabe als Eltern, dann das verwöhnt Überfürsorgliche, also zu sehr eben in Watte gepackt und das Beziehungsorientierte. Die 4 gucke ich mir an und beschreibe den Eltern auch sehr genau, was für mich diese Erziehungsstile ausmacht, wo die herkommen, wie die sich zeigen, damit sie das erstmal verstehen und sich so ein bisschen einfühlen können, ja, auf dem Weg bin ich unterwegs und das ist mein Thema.
Wo kommen die her?
Also ich habe für mich gefunden, dass sie sich sehr unterscheiden beim Thema, wo die Eltern sich die Sicherheit hernehmen. Also nehme ich sie zum Beispiel aus der Kontrolle über das Kind oder nehme ich mir meine Sicherheit, weil ich viel weiß über kindliche Entwicklung und ihm viel zutraue. Wo nehme ich mir das so her? Und auch am Punkt Mitgefühl unterscheiden sie sich sehr. Wie sehr lasse ich mich ein auf die Gefühle meines Kindes oder wie sehr bin ich bei mir? Genau, und warum die Eltern wirklich so sind, das reiße ich nur ganz kurz an, weil das ja viele Gründe haben kann, das würde in dem Buch zu weit führen.
Ja. Was wären denn, wir sind ja nicht im Buch, was wären denn?
Genau, wir sind ja nicht im Buch.
So ein paar Gründe dafür, dass die da landen, die Eltern.
Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. In den Beratungen gehe ich dem immer ein bisschen auf den Grund natürlich. Und häufig ist es so, dass Eltern ganz bewusst sagen, ich bin so und so erzogen worden, ich will es anders machen. Aber ich habe auch nie gelernt, zu vertrauen oder Konflikte gut zu führen. Ja. Solche Bereiche. Und da entwickelt sich das häufig ja. Oder manchmal hat es natürlich einen ganz individuellen Grund. Ich habe große Angst, weil es war schon ein Frühchen, es war alles schwierig überhaupt mit der Schwangerschaft oder so. Okay. So kann es auch entstehen. Oder ich bin sehr verunsichert worden durch meinen Partner, meine Partnerin oder sonst unser Umfeld. Und deswegen bin ich mehr so wieder ins Strenge gegangen.
Ja.
Genau, da muss man so ein bisschen hingucken. Aber vor allem finde ich eben diese Punkte wichtig. Wie sehr kann ich mich einlassen auf mein Kind? Wie viel weiß ich so über die Entwicklung? Wie kann ich mitfühlen? Und wie sicher bin ich eigentlich selber mit meinem Weg? Und da will ich erstmal helfen, dass die Eltern sicher werden mit ihrem Weg. Warum Beziehungsorientierung? Warum gehe ich auch in Situationen rein, die ich eigentlich im ersten Gefühl lieber vermeiden möchte oder so? Warum ist das wichtig für mich und mein Kind?
Warum ist die Sicherheit so wichtig, so zentral?
Weil ich den Eindruck habe, wenn wir nicht sicher sind, dann haben wir viele Ängste. Und ganz oft werden die auch richtig groß im Kopf. Ne? Also du hast nicht nur die Angst, mein Kind hat gestern Stress gehabt im Kindergarten und morgen könnte es wieder so sein, sondern manchmal werden die so groß, auch wie soll das werden, wenn der erst in der Schule ist oder ein Jugendlicher oder so. Es werden richtig große Ängste. Und die machen manchmal, dass wir den Zugang nicht mehr so haben zu unserem Kind im Hier und Jetzt. Und bringen häufig Druck mit rein in die Eltern-Kind-Beziehung. Also ich merke, da ist irgendeine Angst und dann gebe ich den Druck aufs Kind, weil das ist der leichteste Weg.
Ja, wir sind ja dann im Stressmodus, dann ist eh nicht mehr viel mit Denken.
Genau, ne, das sind ganz viel davon, ist einfach nicht bewusst. Ich merke es eben bei den Eltern, die zu mir in die Beratung kommen und hoffentlich ja eben auch bei den Leserinnen und Lesern, dass ihnen bewusst ist, das ist so nicht gut, weil sie eben merken, irgendwie irgendwas ist unrund oder ich bin ständig in der Überlastung oder so.
Wie kann ich mir die Sicherheit schaffen als Eltern, wenn ich das merke? Ah, da aus einer Unsicherheit heraus gehe ich in Druck oder ich gehe in die Vermeidung, ne, oder das Überbehüten.
Genau, das, also erstmal gucke ich mir das im Buch mit den Eltern sehr weg von ihrer Situation an, also dass sie wirklich verstehen, wie funktioniert beziehungsorientiert, was bedeutet das, wie gehe ich in einzelnen Situationen dann wirklich auf mein Kind ein, was kann es auch vertragen, ich nenne es immer zugewandtes Zumuten.
Sanftes Schubsen,
gibt's auch. Und also, dass Eltern das wirklich verstehen, was macht das mit der Entwicklung? Was begünstigt das im besten Falle? Wie sind so die Wahrscheinlichkeiten für positive weitere Entwicklungen? Oder eben, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, wenn ich es nicht so gut mache, dafür, dass es sich nicht so gut entwickelt? Und da nehme ich die Eltern mit, wenn sie diese Erziehungsstile kennengelernt haben. Schauen wir uns im Buch zwei Kinder an, zwei ganz unterschiedliche Kinder mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in den gleichen Situationen. Und was diese Kinder brauchen und was die Kinder bekommen, je nachdem, welcher Erziehungsstil von ihren Eltern so gelebt wird und wie sich das auf sie auswirken kann und auf ihren weiteren Weg. Das habe ich zusammen mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin erarbeitet und gebe den Eltern einfach so Wahrscheinlichkeiten mit, damit sie wirklich eben in die Sicherheit kommen können, das möchte ich nicht und das möchte ich schaffen.
Ja, ich musste da so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil das fängt ja immer dann gleich an. Luisa hat oder Elias hat, ne? Die ersten drei Sätze sind gleich und dann ändert sich die Geschichte, weil die Bezugspersonen, also die Eltern, anders drauf reagieren. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, so eine Paralleluniversum, ne? So muss ich das anders entwickelt. Das fand ich total spannend. Und du lädst ja auch ein, dann, dass die Eltern sich da aktiv mit auseinandersetzen im Buch. Also dass sie nicht nur lesen, sondern tatsächlich dann auch ein bisschen dran arbeiten. Rollen oder Planspiel gehen. Ne? Dann,
Genau, es ist auf beide Weisen möglich. Also du kannst es einfach nur lesen und mitfühlen. Oder du kannst wirklich sagen, ich stoppe, nachdem ich gelesen habe, wie die Situation ist und überleg mir erstmal selber auf Papier, was ich da wahrgenommen habe und wie das Kind sich wohl fühlt und all diese Aspekte. Und dann lese ich quasi die Lösung, wie ich das gedacht habe und was eben noch so an Input von der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin kam. Genau, so kann man damit arbeiten, wie man das möchte.
Wie bist du auf die Idee gekommen mit diesem spielerischen Ansatz oder diesem erzählerischen Ansatz dabei? Mhm. Das ist ja, du erzählst das Storytelling und gleichzeitig ist was Spielerisches, weil ich das ja auch ausprobieren kann. Ich kann ja in diese Rolle reinschlüpfen und denken, okay, wie geht es dem Kind damit jetzt?
Das ist tatsächlich durch eine Fortbildung entstanden, weil ich zu dem Thema Fortbildung gegeben habe. Und aber gleichzeitig das Gefühl hatte, das ist eben bei den Eltern so, so Thema, dass es sich auch lohnen würde, das in ein Buch zu gießen. Und so ist das entstanden, genau.
Ah, cool. Ja. Also ich finde es wirklich ganz besonders, weil man sich so reinfühlen kann. Ne? Ich habe das schon an anderen Stellen auch gesehen, aber für die Erziehungsstile fand ich das jetzt sehr, sehr praktisch einfach. Und genau, weil es auf einer anderen Ebene nochmal wirkt, als nur das kognitiv zu verstehen, das ist autoritär, das ist laissez-faire, sondern, okay, so fühlt sich das an. Ne?
Das genau, und auch, ne, was macht das mit dem Kind? Sonst sind wir ja auch immer sehr, genau. Ne, so sind die Eltern. Richtig. Aber was macht das wirklich mit dem Kind und was macht es auch, wenn es das jahrelang in immer vielen Situationen immer wieder erlebt hat? Welche Strategien schleichen sich so ein?
Ne? Genau, ja. Wie wird das Kind eigentlich geprägt? Es geht ja um Prägung da in dem
genau.
Fall. Ne?
Genau. Ja, genau.
Ja, das finde ich total aufschlussreich, dass die Prägung quasi mal mitzubekommen, so an einem. Ne? Und prototypisch an verschiedenen Wegen auch. Das, ja.
Genau. Und so war im Grunde am Anfang mein Zugang zu diesen Fortbildungen, dass ich eben Menschen hatte, die mit Grundschulkindern gearbeitet haben und die gesagt haben, da haben wir viele, die ein auffallendes Verhalten zeigen.
Richtig.
Und wir wissen aber, dass es eben nicht einfach nur aus den Kindern kommt. Die haben nicht alle ADHS oder sonst irgendwas, ne?
Sondern die haben einfach, das ist schon mal ein guter Schritt, ne?
Genau, die haben einfach sehr viel schon erlebt.
Genau.
Und der Erziehungsstil ist einfach ein wichtiger Teil davon. Und ihr Bindungsverhalten ist irgendwie geprägt worden. Und das hat alles eine Bedeutung dafür, wie sie sich zum Beispiel auf Schule einlassen können. So ist das ursprünglich entstanden.
Schule ist so ein Ding, das, da müssen wir nochmal andermal drüber reden, Inke. Das finde ich so spannend.
Ja, das und stimmt.
Ich merke viele Dinge, die mich echt triggern. Wir haben ja ein Kind auf einer konventionellen Schule und eins auf einer eher progressiven, würde ich mal das nennen. Und dann das triggert mich ganz schön, wenn ich dann manchmal merke, wie dann Lehrer dann auch, was die mir für ein Zeug erzählen. Nee, mein pädagogischer Ansatz ist halt, dann muss halt mehr Druck ran. Und ich denke mir immer nur so. Alter Schwede.
Ja, das ist total spannend, ne? wie das alles so ineinander greift jetzt, dass die Bindungstheorie eben auch aufs Lernen guckt und auf Schule guckt und so. Und da sind wir natürlich noch total am Anfang. Aber
richtig. Ich glaube, da braucht es einfach viel mehr Input noch, ne? für Schule und für die Lehrenden da.
Genau.
Mehr Begleitung, ja. Ja, auch. Ist auch nicht einfach, ne? Also so.
Nee, genau.
Mit 30 und einige haben besondere Bindungserfahren, das ist alles andere als lustig. Und dann hast du noch von oben so einen Lehrplan, der sagt, was du alles schaffen sollst. Das ist auch manchmal nicht machbar so.
Nee, genau. Ja.
Welche Fehler sollte ich denn unbedingt vermeiden? Vielleicht die Red Flags.
Ja, also ich finde, das kann man so gar nicht sagen. Ich finde es sehr wichtig und das ist gut und aber auch Teil des Problems, wenn Eltern sehr reflektiert sind und einfach hingucken. Ne? Das war jetzt vielleicht nicht gut und ich signalisiere auch meinem Kind, dass ich selber auch nicht zufrieden war damit und wir gucken zusammen, wie es anders gehen kann und wir heulen vielleicht auch mal zusammen, weil es irgendwie schwer war oder so. Also das Wichtige ist, glaube ich, dass man nicht verharrt. Das ist ja das, was wir wahrscheinlich, du auch, in der Beratung oft auch sehen, die Menschen sind an einem Punkt, wo sie irgendwie weitermachen könnten, aber merken, ich drücke mal jetzt eine Pause und echt an, bevor ich einfach nur immer wieder ein Pflaster draufklebe, sondern wir gucken uns wirklich an, was ist da los und wollen grundlegend was verändern. Weil man das so immer nur so am Rande der Kapazitätsgrenzen schafft und auf Dauer tut es nicht gut. Also das ist so, ne, das Wichtige, die Reflexion. Aber auf der anderen Seite ist sie natürlich schwierig, weil man sich selber immer wieder hinterfragt und auch hinterfragt, was man an Rückmeldungen aus dem Umfeld bekommt. Das ist einfach, ne, bei diesem Thema, bin ich zu streng, bin ich zu eng, ist es auch ein großer Bereich, der uns beeinflusst.
Wie gehe ich damit um, wenn ich reflektiert bin und auch kritisch bin und selbstkritisch auch bin? Und dann eigentlich auch nicht mehr weiß, was ist eigentlich jetzt authentisch, ne? Und was ist, welches Feedback ist wirklich richtig, passend oder vielleicht ist es auch nur eine Projektion. Und ne, also das merke ich bei mir selbst, aber auch bei vielen meiner Klienten, dass die dann so schwimmen, ne? Dass dann
genau. Ich glaube, im Grunde ist dafür mein Buch gedacht, dass du da deine Sicherheit für dich findest. Und wenn du die gefunden hast im ersten Teil, dass du dann auch weißt, das ist ja so das, der Abschluss des Buches, dass du dann auch weißt, wie kann ich sie für mich im Alltag behalten, im Umgang mit meinem Kind, und wie kann ich darüber sprechen mit meinem Umfeld, wenn das mich immer wieder verunsichert oder wenn immer wieder Kritik kommt, die ich kaum aushalten kann. Da gehe ich im Buch drauf ein, wie spreche ich mit dem Partner oder der Partnerin, auch wenn wir vielleicht schon getrennt sind, wie spreche ich mit Verwandten, wie spreche ich mit Lehrkräften, also wie, was können dann wirklich meine Argumente sein, damit ich mit einem starken Rücken in solche Gespräche gehe und mich nicht doch wieder verunsichern lasse. Genau, also das ist so das, was das Buch mitgeben soll, dass ich mir meines Weges einigermaßen sicher bin und das dann auch leben kann.
Welcher Erziehungsstil begegnet dir am meisten in deinen Beratungen?
Häufig sind es tatsächlich natürlich nicht so klare Stile wie hier im Buch, ne? Sondern es sind immer Mischungen. Aber ich sehe bei Eltern, die von sich selber sagen, ich möchte es beziehungsorientiert machen, dass häufig eine verwöhnende Überfürsorglichkeit dabei ist. Und das kann man eben sehr gut auffangen, wenn man die Eltern mitnimmt so auf diesem Weg und wenn man ihnen nicht Vorwürfe macht. Ja. Also ich habe oft Eltern bei mir sitzen, die, da ist das Kind dann 4, 5 und sie sagen, ich habe schon so viel verkehrt gemacht und so. Und dann sage ich immer, lass uns nach vorne gucken. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du es merkst und es ist nicht alles unwiederbringlich kaputt, ne, sondern wir gucken jetzt in kleinen Schritten, wie es anders gehen kann. Das ist dir jetzt bewusst geworden und das kannst du schaffen. Also so versuche ich das zu machen. Aber es ist wirklich diese Überfürsorglichkeit, die natürlich erstmal auch viel Positives hat, weil die Kinder sehr wahrnehmen, was eben vorher oft nicht so der Fall war. Aber wenn es dann Entwicklung hemmt, ist es einfach nicht mehr gut, wenn ich dem Kind immer alles abnehme oder eben nichts zumute.
Könntest du das nochmal abgrenzen? Also, weil ich glaube, das betrifft viele Hörerinnen auch dann. Was ist beziehungsorientiert und was ist überbehütet? Also wo ist da die Grenze zwischen den beiden?
Also so, ich versuche es mal grob zu fassen. Wirklich, wenn ich dem Kind so viel abnehme, dass es nicht die Chance hat, selbstständig zu lernen, mit bestimmten Dingen umzugehen. Ich nutze da immer gern den Begriff Bewältigungskraft. Also wenn ich für mein Kind ständig alles regle, ständig für es spreche oder ihm auch immer alles aus dem Weg räume oder gerne Schuld verteile, das nehme ich auch sehr wahr, wenn immer der Lehrer schuld ist oder das andere Kind oder so und wir nicht hingucken, was ist unser Anteil und was kann ich vielleicht noch verändern, damit Dinge besser werden, dann bin ich in so einer unguten Überfürsorglichkeit drin und das hemmt einfach mein Kind, weil es bestimmte Dinge nicht spürt und bestimmte Dinge nicht lernt.
Spannend mit der Schuld, fällt mir gerade ein, weil das gibt es beim Herrischen ja auch. Nur da ist das Kind schuld, ne?
Genau. Ja, Schuld ist auch ein wichtiges Thema, das stimmt.
Und beziehungsorientiert und Schuld?
Da versuche ich den Schuldbegriff zu vermeiden, sondern wirklich zu gucken, wie ist es dazu gekommen und wie können wir ins Lösen gehen? Ja. Ne? Wer hat welchen Anteil und wer kann wie dazu beitragen, dass es zukünftig anders wird? Und was müssen wir vielleicht auch annehmen und aushalten, dass es noch eine Weile unser Thema sein wird?
Da höre ich sofort diese Selbstwirksamkeit raus. Hat er was Aktives eher?
Genau.
Und gleichzeitig hat mich das, als du gesagt hast, was müssen wir vielleicht noch annehmen und aushalten, auch berührt. Also das ist ja auch nicht so leicht, dieser beziehungsorientierte Weg.
Nee, das stimmt. Also das ist was, gerade dieser Punkt, der ist für mich so gewachsen, als ich das Pubertätsbuch geschrieben habe. Dass es einfach dazu gehört, dass manche Konflikte oder auch Konflikte ist manchmal vielleicht auch zu viel, unterschiedliche Meinungen einfach eine Weile dauern dürfen oder vielleicht auch nie wieder weggehen, wenn mein Kind so zu seiner Persönlichkeit gefunden hat.
Ja.
Und dass das aber nicht heißt, ich bin falsch, ne, und dass ich nicht versuchen muss, das Kind aber doch bitte so zu formen, wie ich das sehe, sondern dass man das auch in Beziehungen aushalten kann, wie ja auch, weiß ich nicht, in einer Partnerschaft. Da ist man ja auch nicht gleich, sondern muss über Dinge hinwegsehen oder sie wieder ansprechen und sagen, und da müssen wir doch nochmal zusammen hingucken, ne? Weil so kann ich es nicht mehr aushalten oder so.
Ja, also ich glaube, es hat mich hat wirklich berührt, als du es gesagt hast. Ich glaube, es war so eine Art Schmerz, ne? Als du, und das, vielleicht gehört es einfach auch dazu zum Leben, ne? So, und die anderen sind auch Versuche, das zu vermeiden, ne? Diesen Schmerz.
Ja, genau, das stimmt. Das ist auch ein Begriff, den habe ich ja auch im Buch drin und auch öfter in meiner Arbeit. Das aktive Annehmen. Also annehmen, dass es so ist und gucken, an welchen Stellen ich damit umgehen kann und muss. Und ansonsten eben annehmen und akzeptieren, dass es so ist. Ja. Na, das ist zum Beispiel immer bei den wilden oder bei den gefühlsstarken Kindern sehr so. Da kann ich bestimmte Dinge, die ich gerne möchte, gerade in den ersten Jahren einfach nicht so leben. Ich kann nicht gut auf eine große Massenveranstaltung gehen, meistens mit diesen Kindern. Oder ständig jeden Tag.
Zumindest wenn da Ruhe angesagt ist.
Genau. Oder drei verschiedene Termine mit Freunden oder so machen, weil mein Kind dann total überreizt wird und weil ich ständig begleiten und regulieren muss und anderen Eltern was erklären muss und so. Ja. Und das kann ich akzeptieren und annehmen und kann trotzdem aktiv sein und gucken, wie kann ich denn trotzdem meinem Kind Kontakte ermöglichen, wie kann ich mir Kontakte ermöglichen, wie können wir unseren Alltag gestalten, dass wir trotzdem Spaß dran haben, nicht nur zu Hause sitzen und eben vermeiden, dass es so zu anstrengenden Situationen kommt, sondern wie kann mein Kind nach und nach lernen, damit zurechtzukommen und wie kann ich vielleicht mich von Bildern verabschieden, die ich hatte, wie Familie so sein muss oder so. Genau.
Ja, Bilder, das ist in meiner Arbeit auch immer so ein großes Ding, weil ich merke, ne, dass wir alle mit solchen Bildern rumlaufen und die an vielen Stellen einfach sehr behindernd sind. Ne? Also ich meine, im Sinne von einem Bild, wo ich hingehe, einem Leitstern, ne, so ein Kompass, das ist nochmal was anderes. Ne? Aber wenn ich diese Bilder habe, wie es genau aussehen muss, dann ist das häufig sehr behindernd. So.
Genau.
Was hast du bei deiner Arbeit an dem Buch gelernt oder vielleicht entdeckt, was dir bis dahin noch nicht klar war, was dich überrascht hat vielleicht auch?
Also da gab es wirklich ganz viele Momente, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wenn man sich so tief reindenkt und darauf einlässt, wie viel so eine Grundhaltung tatsächlich ausmacht und wie, da sind wir bei der aktuellen Diskussion, die Nora gerade auf Instagram führt, wie viele Privilegien teilweise auch dazugehören.
Ja.
Dass man das schaffen kann, weil da einfach viel Ressourcen dazugehören und wenn die Ressourcen nicht da sind, ist vieles schwieriger. Und das versuche ich auch immer meinen Eltern so mitzugeben und erzähle dann immer gerne einfach Geschichten von mir, wo ich überfordert war oder wo die Situation auch eine ganze Weile einfach wirklich schrecklich war für mich mit Geschwisterstreit oder solchen Dingen, dass einfach, dass man wegkommt von diesem Bild, wenn ich es nur richtig mache, dann ist auch alles eitel Sonnenschein. Es geht einfach nicht. Auf vieles hat man einfach gar keinen Einfluss. Hatte ich eben in einem Gespräch, ich kann ganz süß mein großes Kind begleiten, wenn das Baby kommt. Und es gibt große Kinder, die können das total toll annehmen und hören, Mama sagt, sie muss jetzt stillen und dann hat sie Zeit für mich. Dann nehme ich mich jetzt zurück und lasse sie stillen. Und es gibt Kinder, die können das nicht. Da kann man noch so liebevoll durch alles überlegt haben, wie man die Eifersucht doch bitte lenken kann. Es gibt Kinder, die können das nicht. Und da so ein bisschen hinzukommen von dieser Vorstellung, ich muss nur das Richtige reintun, dann kommt das Richtige auch raus.
Ja, ja, ja.
Na, das ist schon auch so ein Punkt.
Ja, ich habe das in Corona jetzt häufig gehabt, dass dann auch viele verzweifelt sind, dass es nicht so klappt, ne? Oder dass sie so drüber sind. Und ich kenne aber auch Familien, die sind super durch Corona durchgekommen. Für die war der Lockdown super, ne? Das war die geilste Zeit des Lebens. Aber das sind meistens Leute, die hatten waren finanziell gut abgesichert, hatten vielleicht auch noch ein Haus mit Garten, waren emotional auch gut ausgeglichen selbst. Und hatten dann noch Elternzeit und bekamen viel Geld auch noch, ohne dass sie arbeiten mussten und waren beide zu Hause. Natürlich, so. Und die Eltern noch im Umfeld, die eigenen Eltern, die ganz liebevoll mithelfen. Ne? Das ist was anderes, als wenn ich alleinerziehend bin, ich habe kaum noch Geld und ich habe noch irgendwas emotional selbst ein Päckchen mitzunehmen, ne? Da fehlen mir irgendwie 3, 4, 5 Säulen, so.
Genau.
Das vergessen wir oft, dass wir da, glaube ich, dieses Vergleichen einfach sehr ungünstig ist, ne?
Ja, und das, also ich hoffe, dass ich das auch mit meinem Buch ein bisschen mitgeben kann, dass es für mich eben wirklich eine Grundhaltung ist, weil ich verstehe, was Kinder brauchen in der Begleitung, um starke Erwachsene zu werden, aber dass das gut genug reicht. Ne? Und da darf auch mal, das darf auch mal eine Phase sein, die eigentlich nicht gut genug war. Also das, was du jetzt eben sagst, die ganzen Beratungen in den Lockdowns oder so, da ging es manchmal nicht anders als mit viel Medien und manchmal auch mit viel Regeln, weil irgendwie Geld verdient werden musste.
Ja.
Aber trotzdem kann man danach ja wieder in den Bewältigungsmodus kommen und gucken, was müssen wir jetzt wieder runterfahren, was müssen wir verändern, was hat uns, tut uns jetzt nicht mehr gut oder so. Na, also ja, also das hoffe ich, dass ich das mit dem Buch auch mitgebe, dass es keine Perfektion dahinter stecken muss.
Was ist gut genug?
Gut genug, das beschreibe ich im Buch mit ein paar Zitaten von Nora. Wir haben da sehr intensiv drüber gesprochen. Das habe ich versucht zu fassen in dem Buch, weil ich finde, dass sie das sehr gut kann. Was eben wirklich heißt, ich sehe in der Mehrzahl der Fälle die Bedürfnisse meines Kindes und begegne ihnen auch. Das heißt nicht, dass ich sie immer erfüllen muss, aber dass mein Kind spürt, ich nehme sie wahr und ich bemühe mich drum. Und wenn das in der Mehrzahl der Fälle so ist, dann reicht das auch für eine sichere Bindung zum Beispiel.
Was ist so der herausforderndste Erziehungsstil für dich persönlich?
Für mich persönlich? Also ich finde natürlich das Abwesende sehr schwierig, was man auch sich in ganz verschiedenen Konstellationen vorstellen kann. Das fand ich in den Fortbildungen immer ganz spannend, weil da einfach pädagogisches Personal saß und die einfach sehr unterschiedliche Erfahrungen auch hatten, verschiedenes Klientel so kennen. Und das gibt es als Wohlstandsverwahrlosung genauso wie einfach in ganz niedrigen sozialen Schichten, wo einfach keine Fürsorglichkeitskompetenzen da sind oder auch einfach Zeitmangel und Ressourcenmangel. Also wo Kinder wirklich allein gelassen sind und es einfach sehr darauf ankommt, wie ist ihr Umfeld sonst so? Können sie durch andere Menschen und andere Erfahrungen Resilienz und Sicherheit ausbilden? Oder nicht. Das hat mich schon sehr bewegt, so, als ich das Ganze so für mich sortiert habe. Ja, und herrisch ist natürlich auch schwierig, wenn ich immer so in die Distanz gehe und so viel Macht ausübe und meinem Kind nicht vertraue. Auch dabei kommt es dann wieder darauf an, wie ist das Umfeld sonst so? Ist mein Kind trotzdem stark und kommt da gut durch, aber auch dann sehe ich persönlich immer wieder Kinder, die zwar damit zurechtkommen, aber das dann an anderer Stelle natürlich rauslassen. Also vielleicht die Eltern belügen, damit sie zurechtkommen, weil sie sonst Gegendruck kriegen. Oder ja, wo es dann vielleicht zu Mobbinggeschichten kommt oder so, ne? Weil der Druck einfach irgendwo raus muss, den sie zu Hause erfahren. Und im Grunde hat das Überfürsorgliche mich auch bewegt, weil es auf den ersten Blick so
liebevoll ist.
So liebevoll wirkt, ja. Aber es ist doch teilweise sehr kontrollierend einfach, ne? Und sehr behindernd.
Ich kenne auch, dass das, genau, dass die Kinder teilweise Ängstlichkeiten entwickeln.
Genau, ja, das stimmt.
Also so eine Hemmung ist, ne? Weil die spüren die Sorge und dann ist dieser Explorations.
Genau. Das fehlt dann.
Drang wird irgendwie abgewürgt und das Kind nimmt stattdessen die Angst mit der Bindungsperson.
Genau. Das ist tatsächlich was mir auch immer wieder begegnet, weil ja viele Eltern zum Thema Schüchternheit jetzt zu mir kommen in den Beratungen, wo wir dann auch nach und nach rausfinden, das ist keine angeborene Schüchternheit, sondern es hat sehr was damit zu tun, welche Erfahrungen das Kind macht. Und wo ich dann oft gucken muss, dass Eltern und Kind dahin kommen, dass sie wieder sich an Schwellen rantrauen und die überwinden und sich überlegen, wie das gehen kann und sich dann einfach auch als selbstwirksam erleben und dadurch nach und nach Veränderung entstehen kann.
Mhm. Das ist das sanfte Schubsen, was du meinst.
Genau, ja.
Wenn ich Schubsen an das Schwimmbad denke, ne? Mhm. Wir hatten ein Kind, das war sehr vorsichtig, was Wasser betraf. Mhm. Und wir hatten ein Kind, was dem das völlig egal war, wann er reingelaufen ist, auch alles noch nicht schwimmen konnte und noch keine Schwimmflügelchen anhatte und überhaupt keinen Überlebensreflex da hat in der Hinsicht. Von sehr eingeschränktes Lernen. Da ist ja auch das mit dem, schubse ich mein Kind oder und wie schubse ich?
Ne? Ja, also tatsächlich, der Badesee ist eins meiner Lieblingsbeispiele, woran man das super erklären kann. Weil wenn ich ein Kind habe, das ängstlich ist, in Bezug auf Wasser, was ja viele haben, weil es auch so eine Urangst ist.
Ist auch sinnvoll, ne?
Genau, ja. Ist ja, ne? Andersrum ist ja dann auch wieder Stress, ja, genau.
Genau.
Aber für mich wäre jetzt klassisch ein herrisches Elternteil, würde mit dem Kind da hingehen und würde es auf den Arm nehmen und wenn es sich windet und schreit, wir gehen jetzt in diesen See rein, ist mir ganz egal. Und da habe ich tatsächlich mit Erwachsenen gesprochen, gerade mit den Schüchternen, die mir heute noch erzählen können, solche Situationen hatten wir und das ist ganz schrecklich, das spüre ich heute noch. Das wäre der herrische Umgang.
Manchmal schubsen
also
die das auch noch rein.
Genau, Wasser, ne? ich mute dem Kind das zu und bin überhaupt nicht zugewandt dabei. Und der verwöhnt überfürsorgliche Elternteil, der würde gar nicht mehr zum Badesee fahren. Das ist nicht unser Thema, das Kind hat eh Angst und wenn es da schon guckt und so, nee, dann fahren wir nicht mehr hin. Du musst nicht schwimmen. Und der beziehungsorientierte Elternteil, der würde immer wieder an diese Schwelle ranfahren. Wir gehen heute zum Badesee, wir nehmen Eimer mit, wir lassen Bötchen fahren. Wir gehen mal mit den Händen oder den Füßen ins Wasser. Wir setzen uns ins Kajak und fahren mal am Ufer lang oder so. Also langsam ranführen. Was traust du dich heute? Wie kann ich dir noch helfen oder so?
Große Ziel.
Genau, na, dass man einfach immer wieder an diese Hemmschwelle rangeht und sich überlegt, in welchen Schritten könntest du da drüber steigen? Was glaubst du denn? Und dabei unterstützt und auch ausstrahlt, ich glaube, du kannst das. Das macht auch einen großen Unterschied. Das merke ich manchmal in den Beratungen, wenn ich mit den Eltern besprochen habe, dass ich glaube, ihr Kind kann das, dass sie das auch anders ausstrahlen und dass das eine wahnsinnige Wirkung hat auf die Kinder.
Also das eigene Vertrauen in das Kind.
Ja.
Ich habe irgendwo mal gehört, dass Kinder eigentlich mit so einer Selbstwirksamkeitsglauben auf die Welt kommen. So, oder dem eigentlich haben, ich kann das. Das hört sich so an, als wäre das an der Stelle dann so ein bisschen abtrainiert, ne? Dieses, und
genau.
Dann müssen wir das übernehmen, dieses du kannst das, damit sie das spüren.
Genau, das ist das, also was mir auch die Fachpersonen, mit denen ich da so drüber gesprochen habe, so erklärt haben, je öfter die Kinder dann erleben, dass sie das doch können, ne? Desto mehr prägt sich das auch einfach ein. Vom Gefühl her und vom Verhalten her und dann wird es leichter. Dann kommt man aus dieser Hemmung raus.
Wenn ich mich jetzt beim Zuhören ertappt habe und denke, oh Mist, bin ich doch dieser Entziehungsstil. Abgesehen davon, also dann, dass man natürlich dein Buch holt und durcharbeitet. Was kann ich noch machen, um meinen Erziehungsstil zu ändern?
Also wichtig finde ich zum einen das, was damals Katja und Danielle auf den Weg gebracht haben mit dem gewünschtesten Wunschkind, kenn dich aus. Also wirklich wissen, was passiert denn da an unseren Kindern? Wann sind sie wie weit? Wann kann man ihnen was zutrauen? Wann darf man Dinge noch nicht erwarten? Das finde ich ganz, ganz relevant, dass man da erstmal gut Bescheid weiß, weil es da ja auch noch lauter Ammenmärchen gibt oder so. Erwartung. Ein Kind muss mit 4 eigentlich bitte schon so sein, wie ein Kind, das in die Schule geht, damit ich mir nicht Sorgen machen muss, wie es jemals in die Schule kommen soll oder sowas.
Und wie so das Zweijährige nicht verfühlt, nicht sich in mich hineinversetzen kann. Ne?
Ja, genau, ne, dass man das einfach gut einschätzen kann, wie viel Bosheit ist da oder eben gerade nicht in dem Verhalten eines Kindes. Also das finde ich ist somit das Wichtigste. Und dann bei sich hinzugucken, das ist ja auch immer mehr Thema, wo komme ich her? Was habe ich so mitgebracht? Was beeinflusst mich? Oder das andere Elternteil auch, ne? Dass man gemeinsam guckt, wie unterschiedlich sind wir vielleicht. Das merkt ist ja das, was man ohne Kinder gar nicht so wahrnimmt.
Also das Wissen um die kindliche Entwicklung und der Blick auf sich selbst, auf die eigene Persönlichkeit. Welche Frage wird dir zu selten gestellt?
Zu selten? Das ist eine gute Frage. Die wurde mir noch nie gestellt. Das weiß ich gar nicht. Ich finde eigentlich, die Eltern, die zu mir kommen, die sind schon sehr bereit zu arbeiten, auch in der Regel. Ne, mein erster Impuls war jetzt, weil ich das gerade in einem anderen Gespräch so zurückgemeldet bekommen habe, viele Eltern sind so, die wollen eine Lösung, die irgendwer übernimmt. Also bitte geben Sie uns einen Termin zur Reittherapie einmal die Woche und dann wird alles gut. Und eigentlich muss halt zu Hause viel stattfinden. Aber das nehme ich in meiner Beratung schon wahr, dass Eltern eben sagen, okay, gibt es irgendwie einen Punkt, wo wir jemanden von außen dazuholen müssen, aber was können wir im Alltag tun, jeden Tag in kleinen Dosen an der Sprache verändern oder an Abläufen oder eben so. Von daher könnte ich das gar nicht so sagen, was sie zu wenig fragen. Vielleicht manchmal, also häufig kommen Paare zu mir, was ich sehr schön finde. Am Anfang war es oft nur ein Elternteil und meistens die Mutter. Und jetzt kommen oft beide. Ja. Und beide sehr interessiert und sehr engagiert und auch oft selbstkritisch und so, das finde ich echt toll. Aber eventuell ist es manchmal so, dass die Eltern mehr hingucken müssten, was ist auf der Paarebene los.
Ah, okay.
Wieso weil, das? Weil sie verschiedene Ideen haben von Erziehung und aber keine gute Idee von Kommunikation miteinander, um da Lösungen zu finden. Wie gehen wir denn jetzt um mit dem Kind? Also das habe ich auch schon manchmal gehabt, dass ich in der Beratung gesagt habe, ich kann quasi ganz viel zum Kind erklären, warum es sich so verhält und da können wir ein bisschen hingucken, was es braucht. Aber ich glaube, ihr solltet doch mal weitergehen und mit jemandem sprechen über eure Kommunikation oder euer Konfliktlöseverhalten. Na, das ist nicht so meine Passion. Da gibt es andere, die das besser können. Und manchmal ist das noch ein Schlüssel, bevor man sich überhaupt über Erziehung unterhalten kann.
Genau, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn das Konfliktlöseverhalten der Eltern speziell ist, ne? Oder eher vermeidend ist oder super eskalierend ist. Das alleine hat ja schon eine Wirkung auf das Kind, auf vielen Ebenen. Ne? Also ich meine, es macht entweder super viel Stress, wenn er geschrien wird, oder Konflikte werden vermieden, ne? Dann werden aber auch Probleme nicht gelöst, sondern die werden alle unter den Teppich gekehrt. All das wirkt ja direkt auf das Kind und das kindliche Verhalten im Moment und dann langfristig nehme ich den ganzen Mist natürlich schön mit als Vorbild. Ne?
Genau, ja, das stimmt. Also,
das kenne ich nämlich auch, dass die Eltern dann so ein bisschen sagen, wie wir.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, was, wo man auch sehr hingucken muss und wo meine Arbeit immer mit Erwachsenen, zum Beispiel Trennungskindern, arbeite ich ja auch viel, wo ich immer merke, Kommunikation und Konfliktlösung sollte einfach noch mehr stattfinden und im Grunde nicht nur, weiß ich nicht, in Klasse 7 bis 9 mal irgendwie thematisiert werden, sondern grundsätzlich sollten wir da noch mehr hingucken. Von daher finde ich jetzt das Buch von der Lea Wedewart so toll zum Sprachgebrauch im Kindergarten, in der Kita. Aber auch sonst ist das eigentlich was im Grunde mit in Elternkurse gehören würde. Na, wenn ich mich aufstellen will, brauche ich nicht nur Wissen um mein Kind und um mich, sondern ich brauche auch so Kommunikationswissen.
Ja, das glaube ich auch, weil es einfach eine unglaubliche Vorbildfunktion ist, ne? wie ich Paarbeziehungen gestalte. Ne? Das nehme ich halt auch mit rein in meine eigene Paarbeziehung als Kind, ne? Dann, also später als Erwachsener, ne? Was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Ne? Also. Ja, super. Wo bist du denn noch nicht beziehungsorientiert unterwegs?
Also meine Kinder sind ja jetzt schon größer, aber als sie noch ganz klein waren, hatte ich auch eine große Tendenz zu dem verwöhnt überfürsorglich.
Ah, okay.
Mein Mann aber nicht. Da sind wir gut aufeinander zugegangen und da haben so miteinander einen guten Weg gefunden, dass wir alle jetzt auch relativ gut, finde ich, in Konflikte gehen können und solche Dinge. Aber Konfliktbewältigung ist schon noch ein Thema. Mir ist das sehr bewusst und ich glaube, das ist ein erster guter Schritt. Und es ist auch ja wieder mit Blick auf dieses Gut genug und Perfektion wichtig. Ne? Das braucht jetzt nicht jedes Mal ein top ausformulierter Konflikt zu sein, den man so führt im Alltag. Einfach das Bewusstsein ist schon gut. Aber manchmal kann ich das noch nicht so. Also da wäre ich gern in manchen Situationen weniger emotional.
Ah, okay. Und wie seid ihr da aufeinander zugegangen, dein Mann und du?
Im Grunde auch im Reflektieren, nachdem die Dinge passiert sind. Ne? Okay. Wer hat sich wie gefühlt und guck mal, so habe ich mich gefühlt. Man war immer erstmal nur so sehr bei seiner Sicht und das arme Kind und so. Mhm. Aber ne, alle Bedürfnisse zählen. Mhm. Und ja, so sind wir da Schritt für Schritt vorangegangen, aber haben jetzt eben auch schon 17 Jahre Übung.
Mhm. Na super. Ja. Ja, das erlebe ich auch so. Ne? Also ich habe auch früher gedacht, ich wüsste es, wie es geht.
Genau. Ja, ja, genau.
Und habe auch von meiner Frau viel gelernt. Also dieses gegenseitige Lernen finde ich einfach unglaublich wichtig, auch weil wir einfach sehr unterschiedliche Ursprungsfamilien haben und dann das auch anzuerkennen, was bei ihr war. Ne? Also auch nicht nur die Prägung, sondern auch, was da für eine Fähigkeit daraus entstanden ist.
Mhm. Ja. Ja, das ist übrigens auch schön, das im Alltag mal zu erwähnen. Dem Partner gegenüber, was, dass man Dinge, die man vielleicht erst total doof fand, jetzt doch zu schätzen weiß in ihrer Wirkung im Alltag oder so. Ja. Genau. Das ist auch noch ein kleiner Teil im Buch, aber dass man so ein bisschen hinguckt, es darf auch unterschiedlich sein. Eltern müssen nicht komplett gleich sein. Mhm. Es darf auch unterschiedlich sein und Kinder können auch das aushalten.
Was ist der Wert davon, wenn Eltern unterschiedlich sind, vielleicht sogar?
Also im Grunde ist ja jede Beziehung, die ein bisschen anders funktioniert, ein Lernfeld für die Kinder. Ne? Wie gehe ich da rein? Wie werde ich da gesehen? Wie gehe ich damit um? Es erklärt halt manchmal dieses oder jenes Verhalten. Ne? Ich frage eher Mama, weil so und so. ne? Das kann schon sein, aber auch das wieder, dass einem das bewusst ist. Und wenn man das Gefühl hat, das ist jeden Tag ein nerviges Thema im Grunde, dass man dann da hingucken sollte. Aber in vielen Dingen ist es eben einfach okay, dass Menschen Konflikte anders lösen und dass man im Alltag dann vielleicht hinguckt, jetzt bin ich nicht zuständig. Ich kann das zwar nicht so gut anhören, wie die das da gerade machen, aber ich bin nicht zuständig und jetzt haben die Chance, das gemeinsam zu regeln. Also da kann man auch entspannt sein, wenn man jetzt nicht merkt, da ist irgendwie emotionale oder gar physische Gewalt im Spiel.
Ja, mir kommt auch gerade, wenn ich dann sage, ach, da gehe ich zu Mama, weil da weiß ich, da kriege ich das, dass da ja auch eine Kompetenz drin ist, zu sagen, ah, okay, ich gehe mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich um, ne? Oder ich weiß, wie ich meine Dinge bekomme. Ne?
So. Mhm. Ja, das fand ich so schön, das habe ich im Grunde von Oliver Dearson mitgenommen, diesen Blick, dass wir so oft denken, ja, dieses Kind, das ist ja auch so ein bisschen ungut clever oder so. Also man hat so einen negativen Blick da drauf. Das nutzt das aus. Ne? Das sind ja auch so Vokabeln dann. Und er hatte dann so eine Beschreibung, das ist eine super clevere Strategie. Und im Grunde ist es das Kind sorgt gut für sich. Ja. Und das darf man erstmal anerkennen. Und dann muss man gucken, was ist denn mein Anteil vielleicht daran, dass es gerade auf die Art für sich sorgen muss. Ne? Dann ist man wieder mehr bei sich und hat nicht so diesen Blick aufs Kind. Das ist doch bitte, da muss irgendwas falsch.
Ja, das ist gut. Ja, danke dir. Also danke dir für deinen wunderbaren Blick überhaupt. Also nicht nur für das Interview, sondern für diesen sehr wertschätzenden Blick auf die Kinder und auf die Eltern. Mhm. Ich glaube, es geht nämlich nicht anders, dass wir auf die Kinder nur wertschätzend schauen können, wir erstmal lernen, auf uns wertschätzend zu schauen und da ein bisschen mit sanfteren Augen auf uns schauen. Danke dir dafür, denn das scheint in all deinen Büchern durch und auch in deinen Beratungen. Danke dir auch für die Art, wie du einfach die ganze Community einbindest. Ne? Also das habe ich jetzt im Gespräch wieder gehört. Ich habe das auch in deinem Buch und lese das immer. Ne? Du nennst immer die Quellen. Ne? Du nennst immer, das habe ich von dem, das habe ich von Nora, das habe ich ne? von der Lea. Und also dafür danke. Ich kenne es auch anders. Es gibt auch Menschen, die einfach alles selbst erfunden haben.
Ach, schön. Nee, ich finde das toll, weil es ja auch hinter den Kulissen einfach sehr viel Verbundenheit gibt. Auch für bestimmte Themen, wo man dann sagt, komm, da tun wir uns zusammen und das ist wichtig und so. Oder ich habe hier eine Idee, die kannst du aber vielleicht besser ausleben als ich oder so. Das finde ich toll.
Ja. Jetzt habe ich noch ein paar letzten Fragen. Welches Buch hättest du dir gewünscht, dass deine Eltern gelesen hätten in deiner Kindheit? Welches deiner Bücher vielleicht sogar?
Das wäre sehr unterschiedlich, glaube ich. Ich glaube, mein Vater, der hätte gerne Up-to-Date lesen dürfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es okay ist, auch als Mann sich mit sich selber zu beschäftigen und nicht perfekt zu sein und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und meine Mama vielleicht was über Zugewandtes zumuten. Sie war sehr zugewandt, aber manchmal fehlte mir das Zumuten. Ah, aber okay. Das habe ich noch gelernt.
Ein Buch über schüchterne Kinder?
Vielleicht, genau, ja.
Ja, Inke, vielen Dank dir.
Ich danke dir, das war wieder sehr schön.
Ja, das fand ich auch. Das Tolle an Inkes neuem Buch ist dieser spielerische und erzählerische Ansatz. Du kannst wirklich reintauchen in die verschiedenen Erziehungsstile und schauen, wie sich das Kind entwickelt auf dem Weg A, auf dem Weg B und auf dem Weg C und D. Und das macht es so greifbar, was ist beziehungsorientiert und was ist es halt auch nicht. Also nicht so streng, nicht so eng heißt das Buch, dein sicherer Weg zwischen Schimpfen und falschem Verwöhnen. So wird dein Kind glücklich und befreit. Große Empfehlung von meiner Seite für dieses Buch. Beziehungsorientiert geht es natürlich auch in meinem Programm zu, also auch in Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Du könntest es beziehungsorientiert, bindungsorientiert und bedürfnisorientiert, ich nenne das die drei Bs, nennen oder gehirngerecht oder achtsam bewusst. Wie auch immer, ich zeige dir, wie es anders gehen kann und nicht nur das, wir üben das gemeinsam. Und wir schauen uns an, was denn die Hindernisse sind, dass es bei dir vielleicht nicht so klappt mit der Umsetzung, denn häufig liegt das in unserer eigenen Erfahrung begründet. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte tu mir einen Gefallen und teile sie. Schreib jemand eine nette E-Mail oder schick es per WhatsApp den Link weiter. Wenn du sagst, das könnte das Gespräch mit Inke, könnte spannend sein für eine Freundin oder einen Freund. Das ist großartig. Du hilfst so, unsere Nachricht einfach zu verbreiten von diesem bindungs-, beziehungs- und bedürfnisorientierten Weg. Apropos 3Bs, da fällt mir noch ein, die App BoFamily ist raus. Das ist ein großartiges Projekt, eine kostenlose App mit randvoll gepackt mit Wissen und Expertinnen und einer echten Community. Die App ist kostenlos, gibt es für iPhone und für Android. Ich bin durch für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und dass du versuchst, es anders zu machen für dich und dein Kind. Danke dir dafür. Alles Liebe und bis bald.